Micaela Seemann-Monteiro ist eine deutsch-portugiesische Internistin, die eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung des portugiesischen Gesundheitswesens spielt. Neben ihrer Tätigkeit bei KUF, einem der größten privaten Gesundheitsversorger Portugals, ist sie eine der treibenden Kräfte hinter der modernen Telemedizin und digitalen Versorgung. Im Podcast erzählt sie, welche fortschrittlichen digitalen Gesundheitslösungen Portugal zu bieten hat, wie genau das portugiesische Gesundheitssystem funktioniert und an welchen digitalen Innovationen für die Zukunft gearbeitet wird.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr auf meine heutige Folge. Ich habe einen ganz tollen Gast heute, und zwar Micaela Seemann-Monteiro. Micaela und ich haben uns mal kennengelernt auf einem Handelsblatt-Event. Da habe ich Micaela zum portugiesischen Gesundheitssystem interviewt. Micaela hat nämlich eigentlich mehrere Besonderheiten, aber der Kern, warum wir heute sprechen, ist, liebe Micaela, du bist Deutsche und Portugiesin, du bist Medizinerin und du bist eine der Figuren, die in Portugal am KUF, einem der größten Hospitäler, Krankenhäuser oder Krankenhauskonzerne, kann man fast sagen, die Digitalisierung vorantreibt, in der Portugal schon sehr, sehr weit ist, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Inga. Es freut mich wirklich sehr, hier mit dir dieses Thema anzuschneiden.
Du bist ja da seit sehr, sehr vielen Jahren wirklich eine visionäre Figur, kann man sagen, die Digitalisierung vorantreibt in ganz vielen verschiedenen Rollen. Wie kam es dazu? Denn du hast ja eine klassische Medizinausbildung und ja, digitale Transformation machen, glaube ich, die wenigsten Menschen so lange, wie du das machst. Wie kamst du dazu überhaupt?
Ich bin Internistin und habe über viele Jahre große Notfallaufnahmen in Lissabon geleitet. Und wenn man große Dienste leitet, versteht man relativ schnell, dass Datenprozesse einem da sehr viel helfen können. Die Dienste einfach besser, effizienter zu machen, den Zugang zu erleichtern den Menschen und ja, Dienst auch einfach zu skalieren. Und in dem Sinne habe ich mich dann dafür interessiert, habe mich dann auch fortgebildet in diesem Bereich und habe dann auch die Gelegenheit gehabt, mit dem portugiesischen Gesundheitsministerium, was zu dem Zeitpunkt, und wir reden jetzt so von 2015, 2016, zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr engagiert war in der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitssystems. Da hatte ich dann die Gelegenheit, mit denen zusammenzuarbeiten in verschiedenen Projekten. Und ja, 2016 hat man mich dann gebeten, an die nationale digitale Gesundheitsagentur zu gehen des Ministeriums, um dort das nationale Zentrum für Telegesundheit aufzubauen. Und da wird es dann ernst, weil dann hieß es, Krankenhaus hinter mich lassen und halt in ganz neue Aufgaben zu gehen. Ne?
Voller Fokus auf Telemedizin. Und Telemedizin hat ja eine sehr lange Historie in Portugal. Jetzt muss man sagen, Portugal ist ja so in den letzten Jahren eine Erfolgsstory, hatte eine super schwere Krise vor einigen Jahren und da hat sich tatsächlich dann auch einiges transformiert, aber Digitalisierung und auch der telemedizinische Zugang als der Ankerpunkt der Digitalisierungsstrategie in Portugal hat eine sehr lange Historie. Das geht wirklich bis Ende der 90er Jahre zurück und ist aus der Pädiatrie entstanden, ne?
Ja, so eines der wirklich großen Projekte der Telemedizin ist eigentlich auf regionaler Ebene entstanden im Kinderkrankenhaus in Coimbra. Coimbra ist eine Stadt im Zentrum Portugals. Und diese Kinderkardiologie hat ein Telekonsultationsprogramm initiiert mit den Bezirkskrankenhäusern in Zentral- und Nordportugal. Da ging es einfach darum, dass Kinder, die Herzerkrankungen hatten oder haben oder den Verdacht auf Herzerkrankungen haben, und die zum Teil hunderte von Kilometern von diesem Referenzzentrum letztendlich weg wohnen, halt auch Zugang zu hochspezialisierter Versorgung bekommen können. Ne? Und das ging zu dem Zeitpunkt, man muss sich vorstellen, das war in den 90er Jahren, da gab es noch keine Smartphones, schon, also per Videosprechstunde, und es wurden gleichzeitig, und das ist wichtig, Ultraschallbilder des Herzens dieser Kinder, die in diesen lokalen, also in den regionalen Krankenhäusern aufgenommen wurden, in Echtzeit gestreamt. Und das war schon, finde ich, vorne weg. Heutzutage gibt es diesen Service immer noch und die machen 6.000 Telekonsultationen pro Jahr.
Und darauf aufbauend hat sich dann wirklich eine Strategie entwickelt, das kann man sagen. Und auch natürlich während der Corona-Pandemie hat die sich entwickelt. Jetzt bist du am KUF tätig. Vielleicht kannst du auch mal kurz dazu was sagen. Ich glaube, du kannst besser erklären, was das KUF ist. Und ich kann aber schon sagen, wenn man jetzt auf die Webseite geht vom KUF, dann ist da Telemedizin total präsent. Also das ist ganz anders als in deutschen Krankenhäusern. Wie hat sich das so übersetzt und wo steht ihr da heute beim KUF, wo du jetzt tätig bist?
Ja, vielleicht kurz zu der KUF. Die KUF ist ja fast 80 Jahre alt, ist eigentlich ein sehr traditioneller Gesundheitsversorger, ist ein privater Gesundheitsversorger in Portugal. Das portugiesische Gesundheitssystem ist eigentlich ähnlich wie das vom NHS aufgebaut. Mhm. Und das ist halt ein privater Gesundheitsversorger. Wir haben 12 Krankenhäuser, 17 ambulante Versorgungszentren und versorgen jährlich 1,2 Millionen aktive Patienten. Und die Digitalisierung war eigentlich schon immer wichtig in der KUF. Und 2005 war die digitale Patientenakte zum Beispiel schon etabliert in der KUF. Und auch administrative Prozesse waren auch schon im größeren Rahmen digitalisiert. 2015 gab es dann das Patientenportal für die KUF-Kunden, Patienten, auch mit einer mobilen App, und die hat zurzeit 1 Million Nutzer. Und was kann man damit machen? Also außer, dass man halt Dienste buchen kann und Dienste bezahlen kann. Man kann dort auch in der App zum Beispiel alle Resultate einsehen, die man gemacht hat.
Oder das heißt, das sind ja über 10% der, oder 10% eigentlich der Portugiesen sind dann quasi in euren Diensten. Und du hast gerade erwähnt, ihr habt ein System, das ist wie das NHS. Das heißt, es gibt eine grundstaatliche Versorgung und dann wird eben alles Weitere on top, out of pocket oder mit Zusatzversicherungen bezahlt. Ne? So kann man das System...
So kann man das sagen. Es gibt eine öffentliche Versorgung und parallel dazu, ich würde das nicht on top nennen, ich würde es parallel nennen, kann man auch eine private Versorgung nutzen. Es gibt also kein Opt-out-System, man ist also immer in, aber man kann, um einfach freie Arztwahl zu haben, leichteren Zugang, auch das private System nutzen.
Ja. Lass uns mal über Telemedizin sprechen, weil das ja ein Thema ist, ich finde es enorm spannend, weil wir einen Peak hatten in der Pandemie. In allen Märkten haben wir das gesehen. Telemedizin ist da wirklich durch die Decke gegangen. Und jetzt ist die Adaption etwas abgeflacht, etwas langsamer. Wie ist das, also zumindest in Deutschland, in den USA kann man ähnliche Zahlen sehen. Wie ist das in Portugal? Wenn ihr ganz aktiv mit diesem Portal werbt, wahrscheinlich ist der erste Eintrittspunkt für Patientinnen und Patienten in die KUF bei euch digital. Ne?
Ja, also das ist vielleicht etwas hochgegriffen. Wir haben die Videosprechstunden 2020 eingeführt, auch im Rahmen der Pandemie. Und es gab zur Pandemiezeiten haben wir 80% unserer Sprechstunden digital durchgeführt. Als die Pandemie dann nachließ, kamen die Leute auch vermehrt wieder zurück in die physischen Einheiten. Wir haben aber immer noch eine hohe Videosprechstundenaktivität. Die ist natürlich auch deutlich runtergegangen. Wir bieten Videosprechstunden in 36 Fachrichtungen ein und haben 2023 43.000 Videosprechstunden durchgeführt. Also wir müssen dazu sagen, dass es inzwischen auch sehr viele andere Anbieter an Videosprechstunden gibt. Die ganzen Versicherungen zum Beispiel bieten eigene oder beziehungsweise über digitale Anbieter Videosprechstunden an. Das heißt also, der Markt an Videosprechstunden ist extrem gewachsen. Es gibt eigentlich keinen, der keine Videosprechstunden anbietet. Und der nationale Gesundheitsservice bietet natürlich auch Videosprechstunden an.
Ja, was habt ihr denn sonst noch für digitale Services beim KUF? Da können wir vielleicht noch mal einmal einsteigen. Und dann würde mich gleich auch wirklich noch interessieren, wie so die nationale Strategie ist in Portugal, denn da hast du ja auch mitgearbeitet. Also ihr habt Telemedizin, ihr habt natürlich das E-Rezept, das habt ihr auch seit vielen Jahren, ich glaube schon seit knapp 10 Jahren in Portugal.
Richtig, ja.
Ihr habt alle Laborergebnisse, alles erhält man sofort digital. Was gibt es für weitere digitale Services, die bei euch so die Kassenschlager sind?
Es gibt digitale Services. Ich kann vielleicht mal sagen, was es so im öffentlichen System gibt und dann sagen, was wir ja zusätzlich auch in der KUF haben. Also im öffentlichen System, da gibt es ein großes Portal, das SNS 24 Portal. Da durfte ich, als ich in der Digital Agency arbeitete, auch dran mitgestalten. Da kann man jetzt einen digitalen Symptom Checker nutzen. Man kann als Bürger in seine und Bürgerinnen in seine digitale Patientenakte einsehen. Man kann einen Termin beim Hausarzt buchen. Man kann auch eine Videosprechstunde beim Hausarzt buchen. Man kann digitale Rezepte anfordern, zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen. Man kann alle E-Rezepte einsehen und mit der App, mit der Gesundheits-App des Bürgers und der Bürgerin kann man die in der Apotheke kaufen, ne, einlösen. Du sagtest schon die Untersuchungsresultate. Es gibt seit 2017 auch einen digitalen Impfausweis. Das heißt, den kann man konsultieren und man kann auch dort sehen, was die nächsten Impfungen sind, welche die nächsten Impfungen sind, die fällig sind. Man kann sich in der Plattform auch krank melden. Und es gibt einen anderen Service, der ist vielleicht interessant, den zu nennen aus einem hybriden Gesichtspunkt. Mhm. Und zwar ist es möglich, in den Apotheken HIV-Tests zu machen oder einen Hepatitis-C-Test zu machen. Das sind Schnelltests und man kann HIV-Tests auch zu Hause machen. Und wenn der reaktiv ist, dann kann man über dieses SNS24 auch ganz zeitnah in einem spezialisierten Zentrum einen Termin bekommen. Ne? Das sind jetzt, sagen wir mal, Services, zu denen jeder Zugang hat, weil sie halt im öffentlichen System sind. Wir an der KUF haben viele von diesen Services natürlich auch. Ich würde vielleicht jetzt mal die nennen, die jetzt da nicht enthalten sind.
Ich finde das total spannend, dass es diese Möglichkeit gibt, denn da hat er auch das. Also wenn du jetzt über HIV-Tests sprichst, denn das ist ja ein Thema sexuelle Gesundheit, das ist auch in Deutschland wieder im Diskurs, weil es, also sexuell übertragbare Krankheiten sind ja wieder sozusagen on the rise. Und ich weiß auch, weil ich einen großen Research mal dazu gemacht habe, Digitalisierung von sexueller Gesundheit, super spannendes Thema, dass Portugal ja, was HIV-Infektionen angeht, über dem europäischen Durchschnitt liegt. Und das ist dann für mich auch so ein Beispiel, wo das Gesundheitssystem eigentlich auf den Bedarf reagiert hat und möglichst einfach den Zugang gestaltet. Denn ja, einen Test in der Apotheke zu machen, Schnelltests zu machen, man kann diese Schnelltests auch online bestellen, aber das ist natürlich sehr, sehr viel einfacher und ist auch für Menschen, die, ja, sagen wir mal, nicht so leicht Zugang haben, die vielleicht auch keine Adresse haben oder was auch immer für Herausforderungen haben, Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ziemlich genial, ne, so eine Lösung. Also ich finde, das ist so ein ganz schönes Beispiel, um mal zu zeigen, wie pragmatisch Portugal mit den Themen dann umgegangen wird, oder?
Bin auch ein bisschen stolz, da habe ich auch geholfen, dass das dann auch Realität wurde. Das war eine politische Entscheidung des Staatssekretärs damals, weil das halt als Problem identifiziert wurde. Da kann ich direkt ein anderes Beispiel nachreichen. Und zwar ist das die Teledermatologie. Ne? Der Zugang zu dermatologischer Versorgung wird ja zunehmend schwieriger. Das hängt damit zusammen, dass ja, es einfach nicht so viele Dermatologen gibt und es immer mehr Menschen gibt, die dermatologische Probleme haben. Und da ist zum Beispiel auch entschieden worden, dass bei der Zuweisung zum Dermatologen Hausärzte, diese Zuweisung wird elektronisch gemacht. Und in dieser elektronischen Zuweisung soll dann also außer der Anamnese sind dann auch noch Fotos dabei. Ne? Und diese Fotos, die bekommt der Dermatologe dann im öffentlichen Gesundheitssystem zugestellt mit der Anamnese. Und in über 40% der Fälle macht er im Grunde eine Store-and-Forward-Telesprechstunde, weil er einfach mit den Fotos und der Anamnese schon so viel weiß, dass er dem Hausarzt sagen kann, das ist die Diagnose und ich empfehle das. Ne? Und damit einfach, das geht viel schneller. Außerdem ist es auch eine Form zu priorisieren, welche Patienten müssen zeitnah gesehen werden und bei welchen ist die klinische Situation so, dass sie länger war aus dem klinischen Gesichtspunkt, nicht aus dem Komfortgesichtspunkt, aber aus dem klinischen Gesichtspunkt halt länger warten können. Da geht es halt um Ressourcenmanagement. Ne? Wie kriegen die richtigen Leute zur richtigen Zeit die richtige Versorgung? Ne?
Ja, und das betrifft einerseits natürlich das nationale Gesundheitssystem, aber euch natürlich auch als privaten Anbieter mit Ressourcen gut umzugehen. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil diese Diskussion sich ja in Deutschland so ein bisschen im Kreis dreht. Wir haben genau die gleichen Herausforderungen, aber dann ist es so mit dem straighten, sagen wir, Durchgriff, solche Services dann auch in der Breite einzuführen, das ist so ein bisschen schwieriger, weil das muss ja auch kommuniziert werden, das müssen alle wissen. Also ich glaube, Wie funktioniert das in Portugal mit der Kommunikation von solchen Diensten?
Da hat es natürlich ein nationales Gesundheitssystem leichter, ne, weil es nicht so fragmentiert ist und von der Governance halt auch das eventuell leichter zu machen ist. Aber es war nicht einfach. Ich war da auch involviert, weil einfach das Prozessänderungen sind und Menschen anders arbeiten müssen. Ne? Und einfach das dann schwierig ist, und die Akzeptanz, auch sagen wir mal, die Akzeptanz, ob das von der Qualität und von der Sicherheit das gleiche Level hat, das sind dann Diskussionen, die natürlich geführt werden. Und wo wir aber heute sagen, dieser Service ist seit 2018 implementiert, das sind also jetzt schon 6 Jahre. Und heute stellt das kein Mensch mehr in Frage. Ne? Heute sind alle froh, dass es so funktioniert. Und wenn wir das jetzt rückgängig machen würden, würden alle schreien. Ne?
Ja, ich finde übrigens ein Thema auch noch spannend, das hatte ich jetzt bei der KUF gesehen auf der Webseite. Da sprecht ihr irgendwie davon, dass man einen Krankenhausaufenthalt auch zu Hause machen kann und dass man das mit digitalen Services unterstützt. Das fand ich total spannend, weil das ganze Thema Ambulantisierung, also die Verschiebung eigentlich vom Stationären in das Ambulante und dann natürlich in letzter Konsequenz ins At-Home-Care, das ist ja eine Entwicklung, die sehen wir eigentlich in allen Märkten, auch in Deutschland. Und da ist es natürlich super, wenn man als System schon diese Hausaufgaben gemacht hat, also all das, was jetzt in Deutschland sich gerade im Rollout befindet.
Werbung. Unser Werbepartner Dr.Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr.Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr.Lib-App. Werbung Ende.
Aufgrund des Krankenhauszukunftsgesetzes, da kriegen ja auch, du hast jetzt erzählt, Telemedizin, Patientenportale, solche Sachen, die gibt es bei euch schon, die kommen jetzt in Deutschland oder sind schon da. Ich finde auch teilweise ein bisschen zweifelhaft, weil ich mich frage, warum muss jedes Krankenhaus ein eigenes Portal bauen? Halte ich nicht so für so super pragmatisch gedacht und vor allen Dingen nicht besonders patientenzentrisch. Aber lassen wir das mal an der Seite. Vielleicht können wir da drauf mal schauen, weil das ist ja ein Bereich, wo ganz viel zusammenkommt. Also veränderte Consumer-Bedürfnisse oder Patientenbedürfnisse in Anführungsstrichen, aber natürlich auch dieses ganze Thema Ressourcen, Umgang mit Ressourcen, Kosten und so weiter. Wie siehst du da den Bereich digitale Lösungen aufgestellt?
Ja, das ist ein Bereich mit riesigen Chancen. Mhm. Wir gehen da erste Schritte wir haben schon seit einiger Zeit das, was man hier die Home-Hospitalisierung nennt, also Hospitalisierung zu Hause. Und das sind halt Patienten, die letztendlich Situationen haben, die früher halt stationär gelöst werden mussten, jetzt aber zu Hause gelöst werden können, weil halt sozusagen die Versorgung zu ihnen nach Hause kommt. Und diese Versorgung kommt zu ihnen nach Hause, natürlich in Gestalt von Ärzten und Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen. Aber wir testen da jetzt auch Formen, wie wir digitale Touchpoints in diesem Patientenpfad einbauen. Und dazu testen wir zu diesem Zeitpunkt medizinische Geräte, die es ermöglichen, aus der Ferne Patienten zu untersuchen, physisch zu untersuchen, also zum Beispiel abzuhorchen. Und natürlich auch Formen, viel von dieser Begleitung kann man auch aus der Ferne machen, indem man einfach Fragen stellt, wie es dem Patienten geht, wie die Schmerzen verlaufen sind und so weiter. Das heißt also, man kann hier hybride Formen implementieren, in denen ja Gesundheitspersonal, Ärztinnen, Ärzte und Pfleger und Pflegerinnen auch hin müssen mal, aber halt nicht jeden Tag in der Kadenz, wie das zum Beispiel im Krankenhaus ist, wo halt jeden Tag jemand vorbei ins Zimmer kommt und guckt. Ne? Aber vielleicht, was die Ambulantisierung anbetrifft, noch ein anderes Beispiel, ambulante OPs. Ambulante OPs werden ja auch immer häufiger, auch in immer mehr Use Cases sind die indiziert. Und wir nutzen zum Beispiel zu der Nachbetreuung bei ambulanten OPs einen KI-Chatbot, und zwar ist das ein medizinischer Chatbot, der uns bei dieser Überwachung mithilft. Früher waren das Pflegepersonal, die angerufen haben jeden Tag nach so einer OP und gefragt haben, wie es dem Patienten geht, ob Schmerzen da sind, ob Fieber ist und so weiter. Und jetzt macht das ein KI-Chatbot und nur die Fälle, in denen der Verdacht besteht, es könnte etwas eventuell nicht so gut laufen, da tritt dann der Mensch ein und fragt nach. Damit können wir natürlich sehr viel mehr Menschen nah begleiten und damit im Grunde mit Sicherheit skalieren.
Ja klar, und das ist natürlich auch zentral jetzt für so ein privates Krankenhaus. Ich frage mich immer, weil das ist in Deutschland so oft die Diskussion, wie werden diese ganzen Innovationen tatsächlich finanziert? Wie ist das in Portugal, in Deutschland? Okay, wir hatten jetzt Fördertöpfe, die laufen dann aus. Dann ja, ist immer überall der Schrei nach Geld, nach zusätzlicher Finanzierung. Frankreich gibt zum Beispiel riesige Töpfe für das Mont-Espoir-Santé. Die haben 3 Milliarden da investiert, um das aufzusetzen. Also das ist schon enorm, aber natürlich auch auf Basis eines nationalen Gesundheitssystems. Wie ist das in Portugal?
Ist hier natürlich auch ein Problem. Was kann ich dazu sagen? Im privaten System, was Versicherungen und so weiter anbetrifft, die bezahlen Videosprechstunden. Also das ist kein Problem. Das wird bezahlt wie eine normale Sprechstunde. Das Beispiel, was ich gerade angebracht habe mit dem KI-Chatbot, der uns hilft, Patienten zu überwachen, das ist im Grunde ein Effizienzgewinn der eigenen Organisation. Denn ist ja früher auch passiert, das haben Pflegekräfte gemacht. Da gibt es einen Effizienzgewinn einfach. Ne? Wir haben zum Beispiel Probleme bei Sachen, wir haben einen KI-unterstützten Symptom-Checker in unserer App. Das wird, den wir kostenlos unseren Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellen. Der wird jetzt von keiner Versicherung in irgendeiner Form mitfinanziert. Ne? Mhm. Das ist ein Service, den wir anbieten, weil wir die Patienten zu Hause abholen wollen, dort abholen wollen, wo sie sind. Und zwar mit einem Medical-Grade-Service. Mhm. Also wir wollen nicht, dass sie nach zu Google gehen und dann halt unsere Werbung einfach oben sehen und dann da klicken, sondern wir wollen, dass sie eine vernünftige Anamnese bekommen, wo sie sind. Wo haben wir da Gewinne? Insofern ist uns das auch nützlich, weil wir die halt dort abholen, wo sie sind. Und diese Anamnese wird als strukturierte Information schon in unsere elektronische Patientenakte eingebunden. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin weiß schon, was los ist, sagen wir mal, wenn er oder sie den Patienten sieht. Und das ist auch ein Qualitäts- und Effizienzgewinn, den wir da haben. Ne?
Verstehe, es ist so von der Patient Journey gedacht und das ist natürlich das ist ein Game Changer, wenn man alle Informationen zur Verfügung hat. Also das verstehe ich. Das ist dann natürlich aber auch verknüpft wahrscheinlich mit der elektronischen Patientenakte, sodass alle Informationen dann wirklich vor Ort sind, sobald der Patient, die Patientin dann bei euch, ja, entweder das ambulante Zentrum oder das Krankenhaus.
Richtig, dafür ist natürlich Interoperabilität notwendig. Dafür muss man halt die Systeme auch vorbereitet haben. Das ist auch eine Investition, ne? Muss man einfach so sehen. Und man muss sich dann auch für diesen Anbieter, also für diesen Partner entschieden haben, weil man natürlich dann auch in Integration von Systemen investieren muss. Ne? Das ist also, hört sich alles einfach an, ist aber ja doch auch aufwendig und kostet auch Geld, muss man so sagen.
Das finanziert ihr dann selbst?
Richtig. Ne? Das ist Teil der Strategie, der Innovationsstrategie und der, ja, Weiterentwicklung letztendlich dessen, was Versorgungsmodelle sind. Ne?
Und wahrscheinlich mit der Prämisse, dass dadurch langfristig kosteneffizienter und einfach auch ja, nutzerfreundlicher, sage ich jetzt, also könnte auch patientenfreundlicher, aber dass da einfach besser ja, gewirtschaftet werden kann. Wie ist das in Portugal? Gehe ich wahrscheinlich bei einem Notfall direkt in die Notaufnahme?
Ja. Genau. Oder du rufst die 112 an, was eigentlich der korrektere Weg ist. Oder, wenn akuter, wendest du dich an SNS24.
Also an den telemedizinischen Service.
Richtig.
Und geh von da aus weiter. Total spannend. Was siehst du denn, wenn du jetzt schaust auf das, was in Portugal schon ja, gelebt wird? Was siehst du als die nächste Weiterentwicklung an? Also wir haben jetzt gesprochen über natürlich Self-Service, über telemedizinische Dienste, über Einsteuerung von Patientinnen und Patienten in das System. Wir haben darüber gesprochen, dass sich alles stärker in Richtung At-Home verschiebt oder zumindest ins Ambulante. Was für Themen siehst du noch, die jetzt so die logische nächste Konsequenz sind?
Also verschiedene. Zum einen erstmal eine größere Integration, auch Integration zwischen dem privaten Sektor und dem öffentlichen Sektor. Denn die Patienten und Patientinnen sind die gleichen. Das heißt, wir haben Menschen, die das öffentliche System nutzen, die aber vielleicht für ihre orthopädische Chirurgie in ein privates Krankenhaus gehen. Ne? Und da müssen die Systeme einfach miteinander kommunizieren. Also mehr als die Systeme müssen die Organisationen miteinander kommunizieren, damit die Systeme dann sicher, damit die elektronische Bürgerkrankenakte auch dann Wirklichkeit wird.
Ja, übrigens interessant, weil das Thema haben wir in Deutschland ja auch mit der privaten Krankenversicherung, die bis heute auch keine Lösung haben, wie sie an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden könnten. Da gibt es auch noch keine Lösung. Also dieser Gap zwischen staatlichem System und dem, was es auf der Seite noch gibt, ist auch in Deutschland anders herausfordernd, aber auch ein Thema. Spannend, ja. Okay, also Integration. Ja,
wir sind dabei. Also wir als KUF sind dabei, uns mit dem nationalen System zusammenzuschließen, was diese Information an diesen Daten- und Informationsaustausch angeht. Ja, die Sicht ist halt, wir müssen nicht nur über patientenzentrierte medizinische Versorgung sprechen, sondern die muss sich auch materialisieren in solchen Dingen. Ne?
Ja, total. Also das ist ein Thema, Integration. Was siehst du noch für Themen?
Ja, dann natürlich andere Themen wie Prävention und auch ja, die Fernbegleitung bei chronischen Erkrankungen. Ne? Das sind Themen, das sind auch schwierige Themen, ne? Weil das natürlich auch Themen sind, wo gerade Reimbursement, Zahlungsmodelle natürlich wichtig sind. Leider haben wir im privaten Bereich hier noch keine Zahlungsmodelle, die das wirklich unterstützen. Denn letztendlich geht es ja darum, auf lange Sicht Effekte zu erzielen. Ne? Mhm. Und das ist immer schwieriger. Es geht ja doch mehr in die Richtung Value-Based Healthcare. Und das ist halt schwieriger. Im staatlichen Bereich gibt es Finanzierungen für Fernüberwachungsprojekte im Bereich von bestimmten Erkrankungen, Herzinsuffizienz, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen sind Beispiele, wo es das gibt. Da gibt es auch schon Beispiele, wo das auch wirklich auch stattfindet. Aber es ist aus verschiedener Sicht ein schwieriger Bereich, weil es ein Bereich ist, der sehr davon abhängt, wie gut Prozesse neu definiert werden und einfach sind das Dinge, die sehr stark, um erfolgreich zu sein, sehr stark den normalen Workflow und die Rollen der verschiedenen auch Berufsgruppen verändern werden. Und damit halt die Veränderung hier, es ist einfacher, eine Videosprechstunde zu implementieren, als wirklich doch sehr weitreichende Veränderungen in der Form, wie wir Patienten betreuen.
Weil das ist ein großer kultureller Wandel. Das ist ein Wandel, wie Dinge gemacht werden. Das ist ein Wandel in der ganzen Abrechnungssystematik. Das geht ja auch nur auf Basis von Daten.
Richtig.
Und es ist auch natürlich eine ganz andere Rolle, die Patientinnen und Patienten da einnehmen. Also das finde ich spannend, weil diese Transformation, die ist natürlich sehr, sehr viel größer. Und da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass man so ein System von heute auf morgen komplett umstellt.
Nee, das klappt nicht.
Nee, aber gibt es dazu Bestandteile in der nationalen Strategie? Es gibt ja eine nationale Strategie auch zum Thema E-Health, die so etwas bedingen, also oder wo so etwas mitgedacht wird?
Ja, das wird als große Chance gesehen. Es sind verschiedene Dimensionen letztendlich werden in dieser Strategie identifiziert, wo wir intervenieren müssen. Dazu gehören natürlich Finanzierungsmodelle, dazu gehört natürlich technologische Infrastruktur, dazu gehört aber auch Empowerment und Upskilling des Gesundheitspersonals zum Beispiel. Und nicht nur des Gesundheitspersonals, auch derjenigen, die Krankenhäuser managen. Ne? Die müssen das ja dann auch verstehen und von einer anderen Warte sehen können. Und natürlich Gesetzgebung und solche Dimensionen, die sind natürlich in dem Qualität und Gesundheit sind natürlich in diesem Bereich auch wichtig, ne?
Wie ist denn das eigentlich mit dem Ganzen? Das wollte ich dich noch fragen, das weiß ich nämlich nicht. Das ganze Thema DiGA, digitale Gesundheitsanwendungen, Apps auf Rezept, kleine Companions, die ich quasi begleitend nutze, das geht ja schon in die Richtung.
Auf Deutschland, Frankreich und Belgien, was da so los ist und schaut sich das an. Im Moment gibt es da noch keine, sagen wir mal, vom öffentlichen Gesundheitssystem bezahlte Anwendung, also digitale Anwendungen, die gibt es nicht. Aber man schaut auch sehr stark, was gemacht wird und es ist im Gespräch. Ne? Natürlich sind Dinge wichtig wie Validation und natürlich auch, wie vergleicht sich das mit dem, was wir haben. Also es sind auch noch andere Mechanismen wichtig und das ist auch wichtig, denke ich mal, Wenn wir uns überlegen, dass wir ja in einem europäischen Raum uns befinden, muss jedes Land eine Institution haben, die diese DiGAs validiert. Und da gibt es ja ganz viele Dinge vom technischen Aspekt, von der User Experience und so weiter, die ja auch validiert werden müssen, auch vom wissenschaftlichen Aspekt her validiert werden müssen. Muss das jeder selbst machen oder wäre das nicht sinnvoll, dass wir uns da zusammenschließen, auch aus Kostengründen und vielleicht dann nur der letzte Schritt dann national gemacht wird. Preise, die eventuell auch ausgemacht werden müssen.
Ja, das ist übrigens die große Hoffnung in der Gesundheitsbranche, dass wir auch unter anderem über das European Health Data Space, also den europäischen Gesundheitsdatenraum, dahin kommen können, dass Gesundheitsdaten wirklich dann auch mal für Deutsche zugänglich sind und wir uns nicht im Klein-Klein des föderalistischen Systems verlieren. Das ist ja eine der großen Herausforderungen. Und schön, dass du diesen Gedanken so formulierst, dass wir vielleicht zukünftig Behörden haben, die europäisch ja dafür stehen, solche Innovationen in die gesamte europäische Versorgung reinzubringen. Also hoffen wir mal, dass Europa doch stärker wird und da eine größere Rolle einnimmt. Das hoffen wir alle. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, über den Tellerrand zu schauen und auch mal in so ja, kleinere Länder wie Portugal, wie ich jetzt lerne, die sehr pragmatisch wirklich da vorangehen, wirklich Lösungen zu finden, die Bedarfe, die einfach da sind, auch wirklich lösen, um Zugang zur Versorgung sicherzustellen. Für mich war das wirklich total spannend. Also ich danke für diese ganzen Insights, liebe Michaela. Auf jeden Fall weiter viel Erfolg bei der Digitalisierung.
Ja, herzlichen Dank. Ist eine Passion. Ist also wirklich etwas, was einen so richtig begeistern kann. Manchmal auch ärgern, aber überwiegend begeistern.
Eine Passion auf Deutsch, eine Leidenschaft.
Eine Leidenschaft,
genau. Der Marathon. Und man muss auch ein bisschen leidensfähig sein, aber natürlich diesen Optimismus dabei haben, weil das Potenzial ist definitiv groß. Liebe Michaela, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ich danke auch.